Morgen wieder hier sein dürfen. Das ist nicht selbstverständlich, wenn wir die Zeichen der Zeit sehen, aber wir sind in unserem Land immer noch bewahrt und dürfen immer noch in Freiheit uns versammeln, wie eben auch schon gebetet wurde. Und wir wollen einfach dankbar dafür sein, Herr. Aber wir wollen auch an die denken, wie auch schon gebetet wurde, die einen Unfall hatten, die krank sind, die lediert sind, die auch aus Altersgründen nicht mehr so können, wie sie wollen, dass du mit deinem Segen und deinem Frieden trotzdem in ihren Herzen bist und dass du sie aufrichtest. So segne jetzt die Zeit, die wir unter deinem Wort verbringen. Lass uns hören und verstehen, was du uns sagen möchtest. Amen.
Amen.
So, muss ich das noch ein bisschen ranholen, sonst bin ich zu weit weg. Oder ich hole das ran. Ja, wir hatten ja am Donnerstag den Abendgottesdienst mit Waldemar Saratschuk. Der Mann ist ja eine Legende. Ich kenne keinen Bruder, glaube ich, in 49 Jahren, den Gott so gebraucht hat wie diesen Mann. Jetzt ist er hoch in den 80ern und hat gesagt, ich komme gerade aus Afrika. Der Mann ist nicht aufzuhalten. Und wir hatten einen sehr schönen und auch gut besuchten Gottesdienst hier. Er ist ein Mann, der predigt meistens über einen Satz aus der Bibel. Er war jetzt zum dritten Mal bei uns und jedes Mal hat er einen Satz. Und dieses Mal war sein Predigttext, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Und da macht er eine Predigt draus, da kannst du nur staunen. Ihr wisst von Judäa, was ist in Judäa? In Judäa ist Bethanien. Und was heißt Bethanien auf Deutsch? Wer weiß es? Genau, Haus des Elends heißt das tatsächlich. Und da sagten die Jünger, was willst du denn da? Da bist du doch verfolgt worden. Nein, Jesus sagt, lass uns wieder nach Bethanien gehen und dort den Menschen helfen und ihnen das Wort Gottes verkündigen. Und letztendlich endete seine Predigt in zwei Worten. Geht hin. Bleibt nicht sitzen und wartet, dass ein paar Fremde vom Himmel fallen und plötzlich in der Gemeinde sitzen. Geht hin. Und deswegen so wichtig, was du gerade, Albert, gebetet hast, ich hoffe, ihr habt alle gut hingehört, das ist genau das, was du gesagt hast, ist auch das, was er in der Spitze gepredigt hat. Wir haben das Wort Gottes und wir gehen nicht hin. Ja, und an diese Predigt möchte ich heute Morgen anschließen. Und der Predigt, die Überschrift heißt, was müssen wir tun, damit mehr Menschen sich mit dem Glauben an Jesus beschäftigen und sich am Leben der Gemeinde beteiligen? Zu dieser Frage kommen ja immer sehr viele interessante Vorschläge. Zum Beispiel interessante Angebote machen, moderne Musik im Gottesdienst, besondere Aktionen für Jugendliche gestalten, bekannte Referenten einladen, spirituelle Erfahrungen zum Auftanken schaffen. Und wir müssen mehr zeigen, wie gut wir als Kirche oder Gemeinde sind. Mit netten Menschen, die haben wir, eine schöne Gemeinschaft, die haben wir auch, eine Atmosphäre zum Wohlfühlen und darauf hinweisen, dass wir alles tun im Bereich der Diakonie, im politischen Engagement, in der Flüchtlingsarbeit und in anderen Bereichen. Dazu gehört dann natürlich eine entsprechend gute Öffentlichkeit nach dem Motto, tue Gutes und rede drüber. Und so ist es auch, wir reden über alles Mögliche. Jeden Tag. Und alles das, wenn es um Jesus geht, ist alles das, was hier an Vorschlägen vorliegt, drittrangig. Oder noch weiter hinten. Es ist nicht das Entscheidende. Die Vorgehensweise zu denken, tue Gutes und rede drüber, die ist einfach vielleicht nicht schlecht. Sie geht davon aus, dass die Menschen sich von der Kosten-Nutzen-Rechnung leiten lassen. Was habe ich davon, wenn ich in die Gemeinde gehe? Ich hatte das, glaube ich, schon mal gesagt, als ich in Heilbronn war, in einer Gemeinde. Da stand anschließend einer auf und ging zum Pastor und sagte, du hast falsch gepredigt. Und der Pastor fragt, warum? Und da sagt er, du hast gepredigt, Gott gibt immer hundertfältig. Und seit einem halben Jahr gebe ich jeden Sonntag 100 Euro in den Spendentopf. Ich habe noch nie was zurückgekriegt. Daraufhin sagte der Pastor, das liegt einfach nur daran, dass die Bibel sagt, Gott gibt einen fröhlichen Geber und nicht einen berechnenden. Das ist auch ein Gedanke, über den man mal nachdenken sollte. Wir wollen mal schauen, was Jesus macht. Es geht in unserem Bibelabschnitt um drei Personen. Jeder verkörpert eine Grundsicherheit des Menschen, die uns allen ganz wichtig sind. Und dazu lesen wir aus dem Lukasevangelium im Kapitel 9, die Verse 57 bis 62. Und da heißt es, unterwegs sagte jemand zu Jesus, ich bin bereit, dir zu folgen, ganz gleich, wohin du gehst. Das ist übrigens ein Risiko. Wenn Gott sagt, das wollen wir doch mal sehen. Aber Jesus antwortete ihm, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihr Nest, aber des Menschensohn hat keinen Platz, wo er sich hinlegen und ausruhen kann. Zu einem anderen sagt Jesus, komm, folge mir. Er aber antwortete mir, erlaube mir, dass ich zuerst noch hingehe und meinen Vater begrabe. Jesus sagt zu ihm, überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben, du aber geh hin und verkündige, dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichten will. Ein anderer sagte, Herr, ich will ja gerne mit dir gehen, aber lass mich erst noch von meiner Familie Abschied nehmen. Und Jesus sagt zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und zurückschaut, den kann Gott nicht gebrauchen, wenn er jetzt seine Herrschaft aufrichten will. Das ist das Wort Gottes. Ein Jugendlicher sagte mir mal zu diesem Wort, Bibelwort, da folge ich nicht, da darf ich ja nichts mehr machen. Aber darum geht es in diesem Text gar nicht, auch wenn es im ersten Moment so scheint. Bei der zweiten Person geht es ja um das gute moralische Verhalten, das einem Menschen in der Gesellschaft Anerkennung verleiht und ihm so die Gewissheit gibt, dass er dazugehört. Denn die Beerdigung des Vaters galt ja als höchstes Gebot bürgerlicher Moral. Das verbietet Gott auch nicht. Der Wohnplatz der ersten Person steht ja für äußere Bedingungen der Sicherheit, einschließlich der sicheren materiellen Sicherheit. Auch heute sind Familie und Freunde ja auch für viele Menschen das Wichtigste. Manchmal sind es auch die Haustiere. Mich rief eine Schwester an, mit der wir vor Jahren mal ein Eheberatungsgespräch geführt hatten und sagten, unser Kater ist überfahren worden. Und sie wollte von mir wissen, ob der Kater im Himmel ist. Sie sagt, wenn der Kater nicht im Himmel ist, will ich da auch nicht hin. Dann habe ich ihr gesagt, ich habe in der Bibel gelesen, im Himmel gibt es Löwen und Lämmer. Dann wird es auch Katzen geben. Ja, aber da siehst du mal, mit was man so manchmal konfrontiert wird im Alltag. Ne? Wenn der Kater nicht im Himmel ist, will ich da auch nicht hin. Das ist kein guter Gedanke. Aber das sind hier drei Stützen unseres Lebens, die Sicherheit geben. Damals und auch heute, natürlich. Im menschlichen Leben ist das mit einem gewissen Sicherheitsbedürfnis behaftet. Vielleicht würden ja einige heute noch die Gesundheit und Fitness hinzufügen und sagen, ich will dir ja nachfolgen, aber zuerst muss ich noch zum Arzt, Sport treiben und ins Fitnessstudio. Also das ist ja, Fitnessstudio ist ja auch schon fast eine Religion heutzutage. Und Jesus würde antworten, was würde er denn sagen? Er würde sagen, lass das. Du wirst sowieso nicht ewig leben. Komm und folge mir nach. Und Jesus sagt den drei Menschen in unserer Geschichte und er sagt auch uns, wenn dir das wichtiger ist, dann kannst du mir nicht nachfolgen. Und da möchte man Jesus sagen, bist du noch bei Sinnen? Du schreckst ja die Leute ab. Das ist doch nicht einladend, so kann man doch nicht vorgehen. Das ist die Anti-Werbung und das ist viel zu hoch angesetzt. Man muss niederschwellige Angebote machen, um die Menschen zu gewinnen. Das ist übrigens auch besonders interessant. Wir waren ja gestern in Hennstedt-Ulzburg bei der Sammlung um Bibel und Bekenntnis in der Nordkirche. Und da wurde uns mitgeteilt, was in der evangelischen Kirchenzeitung steht, wie man Gottesdienste in Zukunft niederschwellig gestalten muss. Also da bist du fassungslos. Da bist du fassungslos, was uns da vorgetragen wurde. Ja. Stellt euch vor, Gemeindeglieder treten an den Gemeindevorstand oder an den Pastor und sagen, ich habe sehr viel mit meiner Familie und mit meiner Arbeit zu tun, aber ich werde es möglich machen, ein paar Stunden in der Woche in der Gemeinde zu helfen. Und die würden jetzt antworten, das macht keinen Sinn. Das geht nur, wenn die Arbeit in der Gemeinde immer Vorrang hat und alles andere dafür zurücksteht. Wer würde denn dann noch mitarbeiten in der Gemeinde? Warum macht Jesus das? Warum gibt er denen so Antworten, wo wir im ersten Moment sagen müssen, das ist ja knallhart, was uns hier vorgesetzt wird. Aber Jesus ist ja nicht dumm. Worum geht es ihm denn? Will er nur eine Elite um sich versammeln, die hohe Forderungen erfüllt? Ist er nicht gekommen, um uns Lasten abzunehmen und uns volles Leben zu geben? Es geht Jesus nicht darum, Menschen abzuschrecken. Er ist ja gekommen, um Menschen einzuladen. Da könnte man sagen, bei diesem Bibeltext ist es eine komische Art, Menschen einzuladen. Lass alle stehen und liegen und folge mir nach. Aber er will auch keine unerträglichen Forderungen stellen, sondern er sagt in Matthäus 11, Vers 30, meine Last ist leicht. Aber er will auch nicht um jeden Preis eine große Menge um sich sammeln. Es geht ihm um den einzelnen Menschen. Er will jeden in die Freiheit des neuen Lebens mit Gott führen. Heute gibt es ja auch wieder so eine neue Strömung, die sagt, die Bibel redet nicht davon, dass wir Einzelne in die Nachfolge Jesu rufen, die spricht von Nationen. Und das machen wir nicht mit Gottes Wort, das machen wir mit Sozialarbeit. Also was den Christen alles so einfällt, wenn sie Gottes Wort nicht lesen. Jesus macht hier deutlich, ob du gebunden bist. Und woran du gebunden bist, das zeigt sich in Konfliktsituationen, wenn du dich für den einen oder anderen Weg entscheiden musst. Vor einiger Zeit sah ich den Film Der neunte Tag von Volker Schlöndorff. Henry Krämer, ein katholischer Luxemburger Priester, bekommt Urlaub aus dem KZ Dachau, weil die Nazis ihn dazu zwingen wollen, die katholische Kirche auf ihre Seite zu ziehen. Er wird vor die Wahl gestellt, entweder mit den Nazis zu kooperieren, sodass er selbst, seine Familie und alle anderen Priester in Freiheit kommen, oder er selbst und seine Familie geraten in Gefahr und die anderen Priester in Dachau werden erschossen. Er hat also die Wahl zwischen über Verrat und an seinen Überzeugungen und seinem Glauben an Gott und dem Leid anderer Menschen. Was wird er tun? Entscheidend wird er sich für das, was ihm am wichtigsten ist. Seine Familie, die anderen Priester oder seine Verbindung zu Gott. Die Schwere dieser Entscheidung wird in dem Film eindrücklich dargestellt. Es gibt viele andere Beispiele, in denen Menschen vor ähnliche Entscheidungen gestellt werden. Zum Beispiel bei der Arbeit in einer Firma, wenn krumme Geschäfte entdeckt werden oder auch in der Politik. Die Entscheidungen eines jeden Menschen werden immer von dem bestimmt werden, was ihm am wichtigsten ist. Jesus will uns deutlich machen, frei das Richtige zu tun, bist du erst, wenn ich an erster Stelle stehe. Das ist die Herausforderung. Er sagt nicht, alles andere dürft ihr nicht tun. Er sagt, ich will den ersten Platz in deinem Leben. Das ist die Hauptsache. Und die Frage ist, wovon erwarten wir für uns ein erfülltes und sinnvolles Leben und unseren Halt? Das, wovon wir es erhoffen, daran sind wir gebunden. Es wird unser Denken, Fühlen und Handeln bestimmen. Überleg mal für dich selbst, wovon du für dich ein erfülltes und sinnvolles Leben und deinen Halt erwartest. Was ist wichtig? Die Politik möchte uns am liebsten das Auto wegnehmen. Ich glaube, das Volk geht auf die Barrikaden. Das Auto ist extrem wichtig. Für mich übrigens auch. Aber wenn wir daran gebunden sind, und das unser Denken, Fühlen und Handeln bestimmt, dann sind das eben Entscheidungen, die Jesus in unseren Entscheidungen auslassen. Jesus will uns von allen irdischen Bindungen frei machen, damit wir in der Freiheit der Kinder Gottes leben können. Das ist der Unterschied. Er will uns dahin bringen, dass unsere sehnsüchtigen Gefühle und Gedanken nach Glück, Liebe, Geborgenheit und erfülltem Leben unabhängig werden von irdischen Dingen und Menschen. Von irdischen Dingen sollen wir nicht das Leben erwarten, sondern das wahre Leben, das Jesus uns schenkt, in diese Welt und anderen Menschen geben, wann, wo und wie wir es vom Glauben her für richtig halten. Wir sollen nicht mehr tun, was man erwartet, damit wir dann davon etwas für uns zurückbekommen, wie der mit seinen 100-Mark-Scheinen da damals, sondern wir sollen das tun, was richtig und gut ist vom Glauben her. Indem wir bei unserem Tun nicht mehr nach dem Nutzen für uns fragen, sondern danach fragen, was Gott will, und darauf tun und vertrauen, dass sein Wille das Beste ist. Dann kann es bedeuten, dass wir trotzdem materielle Sicherheit haben, die Sittennormen erfüllen und die Eltern beerdigen oder gute Beziehungen haben. Jesus verbietet doch das nicht. Aber die Entscheidung wird dann von ihm geleitet und nicht von irgendwelchen weltlichen Dingen. Und das ist der entscheidende Unterschied. Das erscheint im ersten Moment vielleicht hart, aber es ist richtig und gut und befähigt uns erst auch für die irdischen Dinge wie Familie, Gesellschaft, Arbeitsplatz oder an anderen Stellen das Richtige in Liebe zu tun. Es erscheint uns vielleicht schwer, weil wir die Größe des Reiches Gottes, was Jesus bedeutet, nicht ganz begreifen, aber es ist so. Oder weil wir nicht glauben, dass Jesus größer und wichtiger ist als alles andere, aber auch das ist so. Diese innere Freiheit, die Jesus schenkt, macht uns stark als Persönlichkeit. Sie gibt uns innere Festigkeit auf dem Weg durch das Leben. Sie gibt uns Gradlinigkeit in unserem Tun. Um diese Freiheit zu erleben, müssen wir den Schritt wagen, den Jesus uns zeigt. Das geht nur, wenn wir die irdischen Dinge von der Priorität her an die zweite Stelle setzen und Jesus an die erste Stelle. Diese Geschichte steht hier im Evangelium genau an der Stelle, wo Jesus seinen Weg dann auch letztendlich nach Jerusalem, also ans Kreuz, beginnt. Vorher geht er nochmal nach Judäa, ins Elendshaus. Und die Menschen heute in dieser Welt, die kann man bald mit einem Elendshaus vergleichen. Die wissen nicht mehr, was los ist und haben keinen Rat und ihnen fällt nur noch ein, aus der Kirche auszutreten. Das haben wir dieses im letzten Jahr 565.000 Mal wieder erlebt. Das ist unfassbar. Also diese Geschichte steht hier im Evangelium genau an der Stelle, wo der Weg nach Jerusalem, also ans Kreuz, beginnt. Er opfert sein Leben und er geht ans Kreuz. Das ist ihm nicht leicht gefallen, wir wissen das. Er hat geweint im Garten Gethsemane und hat mit seinen Jüngern geschimpft, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Er hatte Angst vor dem, was kommen würde. Denn er war nicht nur Gott, er war auch ganz Mensch. Aber er hat es für Gott und er hat es für uns getan. Er konnte es tun, weil er innerlich frei war. So war er fähig zu dieser Liebe. Für unser Leben ist es darum zuallererst gut und wichtig, diese Botschaft zu hören, aufzunehmen und zu erfahren und die Freiheit des Glaubens zu entdecken und zu leben. In der Gemeinde geht es zuallererst darum, diese Botschaft zu erfahren, zu leben und weiterzusagen. Gemeinde darf nicht einfach vordergründig attraktiv sein wollen, um dadurch möglichst viele Menschen einzufangen. Sich nicht in irdischen Dingen verfangen und zum Beispiel seinen Sinn in politischen Überzeugungen, sozialem Engagement oder in Reichtum oder Machterhalt zu suchen, dann verliert sie ihre Daseinsberechtigung vor Gott. Denn sie orientiert sich dann nicht am Auftrag Jesu und auch von Menschen, weil das andere auch tun und es vielleicht besser tun. In der Gemeinde geht es zuerst und zuletzt immer um Jesus und um seine Botschaft, damit möglichst viele Menschen den Weg in die Freiheit der Kinder Gottes und zum wahren Leben finden. Ich lese noch einen Abschnitt aus Lukas 8, die Verse 4 bis 15. Das heißt erstmal, 4 bis 8 steht hier nur. Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu ihm eilten, sprach er durch ein Gleichnis: Es ging ein Seemann aus zu sehen, seinen Samen, und indem er säte, fiel einiges an den Weg, und anderes wurde zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen es auf. Und anderes fiel auf die Erde, auf den Fels, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen gingen auf und erstickten es. Und anderes fiel auf das gute Land, und es ging auf und trug hundertfache Frucht. Da er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Warum habe ich nun diese beiden Bibelstellen zusammengesetzt? Worum geht es? Also wenn ihr euch nochmal bei uns im Netz auf unserer Seite die Predigt anhört von Waldemar Salatschuk, die sind hingegangen, wo keiner hingeht. Wirklich. Und in einem Land ist der Staatspräsident heute Ältester in einer Gemeinde. Das sind Menschen. Mein lieber Mann, sage ich, was der mit seiner Aktion für verfolgte Christen gesegnet worden ist von Gott, das ist unfassbar. Unfassbar. Hört euch das ruhig nochmal an. Worum geht es hier? Es gehört zu unserem Christsein dazu, dass wir die Botschaft des Evangeliums weitersagen und vom Glauben reden. Das war die Kernaussage am Donnerstag. Geht hin. Einige waren ja doch da und haben das miterlebt. Jesus hat davon erzählt, wie Gott zu uns steht, was er uns gibt und was er von uns will. So haben auch die Jünger die Botschaft weitergesagt und danach viele Menschen, sodass auch uns die Botschaft erreicht hat. Ohne diese Menschen hätte uns das Evangelium nicht erreicht und wir könnten nicht an Jesus glauben. Dabei begleitete die Menschen vielfach die Frage: Wie kommt die Botschaft bei den Menschen an? Das ist ja die Frage, die wir uns auch stellen. Was bleibt hängen bei den Menschen, mit denen ihr draußen auf der Straße gebetet habt? Wieso glauben die Menschen das nicht? Viele lehnen das ja ab oder hören wieder auf zu glauben. Jesus gebraucht einen Vergleich aus der Landwirtschaft, um das zu erklären. Landwirtschaft sah natürlich damals anders aus als heute. Da wurden keine großen Ackerflächen bebaut und die Zubereitung des Ackers und die Aussaat geschah ganz anders als heute. Der Boden war steinig und zum Teil waren da große Felsen, Büsche und Trampelpfaden dazwischen. Zur Vorbereitung der Aussaat wurde die Erde aufgeritzt mit einem spitzen Pflug oder mit einem Handgerät, das aus einem Stück Holz mit einer Eisenspitze bestand. So sollte man heute mal einen Landwirt losschicken. Das wird nichts mehr. Und dann wurde von Hand gesät. Und die Saat fiel überall hin, auch auf Felsen, unter die Büsche und auf die Wege. Ich habe das als Kind noch gesehen in der Landwirtschaft. Wie der Landwirt mit seinem Korb vorm Bauch unterwegs war und ausgestreut hat. Das ist heute ausgestorben, das ist nicht mehr zu bewältigen. In dem Gleichnis Jesu steht die Aussaat für das Weitersagen, für die Verkündigung des Evangeliums. Die vier Bodenarten beschreiben den unterschiedlichen Umgang von Menschen mit dem Wort Gottes, besser gesagt, die unterschiedliche Weise, wie wir Menschen mit dem Wort Gottes umgehen, denn jeder hat die unterschiedlichen Bodenarten in sich. Der Weg in Vers 5 ist ein harter Boden, in dem die Saat keine Wurzeln schlägt, nicht aufgeht, sondern von den Vögeln gefressen wird. Manchmal ist es so, dass man anderen viel vom Evangelium erzählt, aber es kommt nichts an. Das kennt ihr hoffentlich vielleicht auch alle. Nicht hoffentlich, aber vielleicht kennt ihr das auch alle. Das erkennen wir auch aus anderen Bereichen. Eltern machen manchmal die Erfahrung in der Erziehung, dass alles Reden nichts hilft und nicht zu den Kindern durchdringt. Man spricht hier auch von Muttertaubheit. Gemeint ist, dass derjenige, der viel auf die Kinder einredet, von ihnen vielleicht gar nicht mehr gehört wird. Das prallt an ihnen ab. Deswegen ist es auch nicht egal, was und wie man mit den Kindern redet. Aber so kann es auch bei uns Menschen eine Gottestaubheit geben, sodass selbst bei in der Gemeinde engagierten Menschen das Evangelium nicht durchdringt. In meiner ersten Gemeinde hatten wir in einem kleinen Kreis sehr intensiv darüber geredet, dass wir alle aus der Gnade von Gott angenommen werden. Und ich hatte den Eindruck, dass sie es jetzt alle verstanden haben müssen. Anschließend sagt ein alter Bruder zu mir: Herr Pastor, ich bin ganz Ihrer Meinung, jeder bezahlt für das, was er getan hat. Ist ja auch eine Antwort. Ich weiß nicht mehr, ob man in meinem Gesicht meine Enttäuschung ablesen konnte. Aber wie oft sind wir selbst so ein harter Boden, wo das Wort Gottes keine Wurzeln schlägt? Überleg mal, wo es in deinem Leben festgetretene Pfade gibt, die so fest geworden sind, dass das Wort Gottes keine Chance hat, dort einzudringen. Wenn direkt unter dem Boden ein Felsen, wie in Vers 6 liegt, dann gibt es für die Pflanzen nur wenig Erde, um tiefe Wurzeln wachsen zu lassen. Sie können kurz anwachsen, aber wenn sie wachsen wollen, dann reicht der Boden nicht und sie gehen wieder ein. Ich habe das oft bei jungen Geschwistern erlebt. Während der Anfangszeit haben sie sich intensiv und ernsthaft mit dem Glauben beschäftigt und auch mit voller Überzeugung gesagt: Ja, das glaube ich. Aber danach kehrten sie in ihre alten Kreise zurück. Und in der Schule heißt es dann: Was die Gemeinde sagt, kann man doch nicht glauben. Vielfach. Und alle finden andere Dinge wichtiger. Also macht man mit und die kleine Pflanze des Glaubens verkümmert wieder. Auch bei Erwachsenen habe ich ähnliche Erfahrungen gemacht, zum Beispiel in der Seelsorge, wenn sie sagten: Ja, ich glaube, das Gebet hilft mir, wenn ich dranbleibe. Aber dann nach kurzer Zeit war alles vergessen und dann kam jemand wieder und sagte: Warum hilft Gott mir nicht? Welche Zusagen oder Orientierungshilfen Jesu kennen wir, die wir mal mit Begeisterung gehört haben, aber sie haben sich nicht wirklich in unserem Herzen verankert, dass wir die Früchte der Worte Jesu nicht fortlaufend erfahren. Wenn die Saat unter Gestrüpp oder Büsche in Vers 7 fällt, kann sie nicht wachsen, weil die anderen Pflanzen die Saat der Kraft entziehen und sie im Schatten lassen. Deswegen sage ich immer zu Juliane, sie soll die Zucchini nicht in die Gebete pflanzen. Weil sie nämlich das andere Gemüse dadurch nicht wachsen lässt. Die müssen irgendwo anders hin, wo Sonne ist, aber nicht dahin, wo andere Pflanzen gestört werden. Steht in der Bibel, jetzt weißt du das. So gibt es viele Menschen, die an Jesus glauben und sich mit Gottes Wort beschäftigen, aber im Alltag sind ihre Gedanken nur bei ihren Aufgaben, bei ihren Terminen, bei ihren Pflichten, bei ihren Sorgen, um die Arbeit oder um die Kinder oder was für was auch immer. Gottes Wort hat da keinen Platz, bekommt keinen Bezug zu all den Dingen. So kann der Glaube nicht wachsen, sich nicht auswirken und das alltägliche Leben erstickt. Überleg mal, ob ihr aus eurem Leben kennt, welchen Bezug euer Glaube zu eurem alltäglichen Leben hat. Darüber muss ich auch immer wieder nachdenken. Dann gibt es den Boden, der fruchtbar ist und viel Frucht hervorbringt, in Vers 8. Gott sei Dank in dem Vers auch noch was Positives, in dieser Bibelstelle. Das ist das Ziel und der Sinn der Verkündigung Jesu, der Jünger und auch unser Ziel heute. Am Anfang steht vielleicht nur eine Ahnung, was der Glaube für das Leben bedeuten kann. Aber der Mensch bleibt dran, pflegt seine zarte Glaubenspflanze, beschäftigt sich weiter mit dem Wort Gottes, betet darum, dass es Früchte bringt und dass der Glaube stärker wird. Das ist ein natürliches Glaubensleben, das sollte man sich jeden Morgen als erstes vornehmen. Dann erfahren wir, welche große Orientierung der Glaube auf den vielen Wegen des Lebens gibt, welchen Halt er gibt, auch wenn andere Dinge im Leben zerbrechen, welche Kraft er gibt für alle Herausforderungen des Lebens, welche Liebe und Geborgenheit, welchen Mut und welche Hoffnung bis in die Ewigkeit und dass der Glaube sich auf alle Bereiche des Lebens auswirkt. Wir entdecken den großen Reichtum, die Vielfalt für alle Bereiche des Lebens, dass es nichts Größeres und Wichtigeres im Leben gibt, als dass es das Wort Gottes in unserem, als dass das Wort Gottes in unserem Leben reiche Früchte trägt. Das muss so reich werden, dass du keine Zeit mehr hast, Angst zu haben vor irgendwas. Paulus sagt in Philippa 3, Vers 7 und 8, aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn. Um seinetwillen will mir das alles ein Schaden, ist mir das alles ein Schaden geworden, und ich erachte es für Dreck, auf das ich Christus gewinne. Ja, das ist wieder so die herbe Sprache, die alte Luthersprache, mit der man eigentlich heute in der Gemeinde gar nicht mehr auftreten darf, um nicht in Gefahr zu geraten, rauszufliegen. Aber was ist denn hiermit gesagt? Wenn du nur eine Sache mit auf eine Insel nehmen dürftest, würdest du dann die Bibel mitnehmen? Ja, ich höre hier ein vorschnelles Ja. Wie ist das, wenn du jung verliebt bist? Du darfst nur eine Sache mitnehmen, entweder deinen Freund oder die Bibel. Was wirst du machen? Ja, ja. Wir finden manchmal ein schnelles Ja. Das Nachdenken kommt vielleicht erst heute Nachmittag. Aber so soll und kann doch die Botschaft, die das Wort Gottes in unserem Leben Frucht bringen, aufgehen und das ganze Leben positiv bestimmen und prägen. Jesus will uns mit diesem Gedächtnis ermahnen und ermutigen. Er will uns ermahnen, mit dem Wort Gottes sorgfältig umzugehen, es nicht beiseite zu schieben, weil es so wichtig ist. Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtiger denn je. Wir können uns daran erinnern lassen, zum Beispiel durch Karten oder durch andere Zeichen im Haus oder durch die tägliche Bibellese und Gottesdienste. In Matthäus 7, Vers 24 sagt Jesus, darum, wer diese meine Rede hört und sie tut, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Wenn wir es auch tun und danach leben, dann ist das Wort Gottes ein festes Fundament für unser Leben. Und gleichzeitig will Jesus uns ermutigen, die wunderbare Botschaft von ihm weiterzusagen. Das ist der Kern der Botschaft von Donnerstag und das ist der Kern der Botschaft von heute. Jesus will uns ermutigen, die wunderbare Botschaft von ihm weiterzusagen. Oft haben mir Christen erzählt, ich habe versucht, anderen vom Glauben erzählen, sie einzuladen, aber ohne Erfolg. Manchmal sage ich, das ist ja auch die falsche Zielebene. Du musst an die Menschen gehen, die Jesus noch nicht kennen. Und nicht an die gehen, die sich Christen nennen und damit so sorglos umgehen. Wir müssen uns an die wenden heute, die draußen stehen und die ohne dass wir es ihnen sagen, verloren gehen. Das kann frustrierend sein oder auch ermutigend. Das haben wir ja auch schon erlebt. Ihr seid ja schon mal von einem Platz weggejagt worden, wo ihr, wenn ihr nur in guter Absicht da wart, Jesus zu verkünden. Jesus ermutigt uns, weiterzumachen. Und das habt ihr ja auch gemacht. Ihr lasst euch ja nicht abschrecken, bloß weil da mal einer vorbeikommt und sagt, hier nicht. Wenn es darum geht, vom Glauben zu erzählen, dann sollen wir nicht auf das Ergebnis schielen. Unsere Aufgabe ist das Sehen. Einfach vom Glauben, also Sehen mit Ä geschrieben. Einfach vom Glauben reden und die Botschaft Jesu weiterzusagen. Was das bewirkt, liegt doch nicht in unserer Hand. Das Wort Gottes bringt der Heilige Geist an die Herzen derjenigen, die ihn noch nicht kennen, und überführt sie gleichzeitig von Sünde. Das ist doch mal was. Das ist doch mal was, wo es sich lohnt, für zu arbeiten. Jesus macht das deutlich im Gleichnis von diesem Bauern, der sät und geduldig auf die Ernte wartet. Wir suchen oft kurzfristig das Ergebnis. Aber Gottes Segensspuren sind oft lang, vielleicht über Generationen oder auf verborgenen Wegen. Aber wir sollen weitersehen überall, Bei meiner leiblichen Schwester hat das 40 Jahre gedauert. Aber nun ist sie wieder drin im Wort Gottes und hat Jesus wirklich aus dem Herzen heraus neu angenommen. Geduld ist ja für 99,9% der Menschheit ein Fremdwort. Die Dinge sollen kommen, aber wenn möglich jetzt gleich. Und da gibt es ja auch so Lehren, habe ich gelesen in einem Buch biblischer Glauben, Grundlagen, wenn Jesus es nicht sofort tut, dann bist du halt in der Buße, in der Sünde. Sowas ist nur dazu geeignet, dass man es wegwirft. Das Wort Gottes ist keine menschliche Lehre, keine Philosophie oder Weltanschauung, und damit komme ich zum Schluss, mit der man sich mal beschäftigen kann und dann wieder nicht, sondern es ist Gott selbst, der sich uns zuwendet. Es ist ein Fundament in allen Stürmen des Lebens, es ist eine Kraft, die in unser Leben hineinwirkt. Es bewirkt Trost, Hoffnung, Mut, Liebe, Freude und ewiges Leben, ewige Gemeinschaft mit Gott. Darum ist es so wichtig, es weiterzuhören, es in uns wachsen zu lassen und es auch weiter zu sagen. Was könnten wir tun, damit Gottes Wort bei den Menschen noch mehr auf fruchtbaren Boden fällt? Und wo können wir weiterhin die Saat der Botschaft Jesu ausstreuen, sodass die Menschen so interessiert und gespannt werden, dass sie dann auch bereit sind, sich weiterführen zu lassen und auch in die Gemeinde kommen. Amen. Amen. Herr Jesus, wir danken dir für dieses Wort. Das Wort ist eine Herausforderung an uns. Und die Herausforderung lautet: Überprüf dich selbst. Wo stehst du? Was ist dir wichtig? Was willst du tun? Wo willst du hin? Ein Wort, das der Heilige Geist in unseren Herzen bewegen möchte. Und das ist mein Gebet, dass dieses Bewegen in unseren Leben, in meinem angefangen und in euren natürlich auch, Früchte trägt, große Früchte trägt. Dazu muss nicht jeder rausgehen auf die Straße. Mein Lehrer hat gesagt, wer nicht gehen kann, kann beten. Das ist so wichtig, dass du, lieber Jesus, auch die Gemeinde daran erinnerst, zu beten. Zu beten für das eigene Leben, natürlich auch für die Lieben um uns herum, aber auch für die Gemeinde, dass sie wachsen kann, dass sie blüht und gedeiht. Danke für deine Liebe heute Morgen und für dieses Wort. Amen.